Stethoskop. Der VDK Gesundheitspodcast.
Sie werden jetzt innerhalb von 30 bis 60 Sekunden einschlafen. Denken Sie ganz fest an was Schönes. Vielleicht die Geschichte vom Strandrestaurant. Vor einem Jahr war eine Patientin, die hat vom Gänsebraten geträumt. Das war auch um den Martinstag so. Wie die dann wach geworden ist, hat sie gesagt, hat funktioniert. Also es hätte einen guten Gänsebraten gegeben.
Sowas haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, wenn Sie operiert worden sind und eine Narkose bekommen haben. Aber warum erzählt der Narkosearzt eigentlich so eine Story? Und was passiert vorher und vor allem danach, wenn man weggedämmert ist? Wie eine Narkose funktioniert, das gucken wir uns in diesem Gesundheitspodcast einmal ganz genau an. Dafür habe ich mich in den Kasak gestürzt, also diese grüne OP-Kleidung, und bin mit Privatdozent Dr. Konrad Schwarzkopf in den Operationssaal gegangen. Dr. Schwarzkopf ist der Chefarzt für die Anästhesie am Klinikum Saarbrücken und er zeigt uns vor Ort, wie das alles vor sich geht und warum man vor einer Narkose keine Angst haben muss. Super spannend und so interessant, dass es gleich für zwei Folgen reicht. Also, jetzt schnell schon mal den Abo-Knopf drücken, damit Sie auch den zweiten Teil zum Thema Narkose wirklich keinesfalls verpassen. Das hätte ich fast schon verschlafen gesagt. Ortswechsel. Wir sind im Saal 9 auf dem Saarbrücker Winterberg. Der Patient weiß natürlich, dass ich für den Podcast mit dem Mikrofon dabei bin. Sein älterer Herr, der an den verkalkten Adern operiert wird. Und Dr. Schwarzkopf zieht gerade die Schublade mit den Medikamenten auf.
Wir brauchen jetzt unsere Narkosemedikamente. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Substanzen. Zum Einschlafen bekommt dieser Patient jetzt Propofol. Das ist diese weiße Flüssigkeit, die da ist. Macht ein sehr angenehmes Einschlafen. Dann brauchen wir ein starkes Schmerzmittel, um die Operation gut zu überstehen. Dafür wird es zu Fentanyl vorbereitet. Parallel dazu werden auch schon Schmerzmittel vorbereitet für die Zeit nach der Operation. Da wird man Novalgin mit in die Infusion reinmachen, 2 Gramm, und wir würden einmal Dynastat aufziehen. Dann brauchen wir was gegen Übelkeit, Erbrechen. Das ist jetzt in dem Fall Dexa 4 Milligramm. Und wir brauchen ein Muskelrelaxanz, nachdem bei dem Patienten eine beginnende Nierenproblematik von den Laborwerten her zu vermuten ist, nehmen wir nicht das Gängige, sondern nehmen Sisatracurium. Die Sachen werden jetzt aufgezogen und stehen dann bereit, wenn der Patient zur Narkoseanleitung fertig ist. Es wird eine Intubationsnarkose, das heißt, die Pflege wird jetzt dann auch das Laryngoskop und den Endotrachealtubus vorbereiten und die Beatmungsmaske fertig machen.
Und das sind Begriffe, die muss man erklären. Also Laryngoskop, das ist dieses Gerät da, ja, ein Griff und dann so ein Kunststoff- oder Metallbogen, sieht aus wie eine Sichel so ein bisschen.
Das ist so ein ganz normales Laryngoskop. In dem Griff ist das Batteriefach eingearbeitet und dann haben wir praktisch einen Kaltlichtleiter und bekommen vorne kaltes Licht, was extrem hell ist, um damit den Mundrachenraum auszuleuchten. Dann kann man mit diesem Spatel, sagen wir dazu, mit dieser Kelle, kann man die Zunge nach links oben wegschieben, bis man dann den Eingang zum Kehlkopf sieht. Und an der Stelle muss dann dieser Beatmungsschlauch durch den Kehlkopf in die Luftröhre eingebracht werden. Und dafür ist dieses Instrument optimiert. Das kann man dann dem Patienten anpassen, weil man verschiedene Größen von diesen Spateln hat, auch verschiedene Formen von dem Spatel. Das ist jetzt so der Standardspatel, nennt sich Macintosh-Spatel, ist vor über 100 Jahren in Schottland entwickelt worden. Anästhesie ist sowieso ein relativ schottisches Fach, also da heißen ganz viele Dinge, haben so Begriffe, die man so mit schottischen Highlands irgendwie verbindet. Einfach weil die damals im 19. Jahrhundert eine sehr ausgeprägte Metallindustrie gehabt haben, exzellente Universitäten und waren sehr fortschrittlich und haben ganz viele Dinge, die jetzt in der Anästhesie heute noch verwendet werden, entwickelt. Wir werden jetzt für die Einleitung, damit Sie auch ein bisschen zugucken können, werden wir den modernen Nachfolger von diesem klassischen Laryngoskop verwenden. Wir nehmen eins, wo wir eine kleine Videoinstallation dran hatten, damit Sie dann zugucken können, wenn wir den Patienten intubieren.
Also da ist eine Kamera dabei?
Da ist eine Kamera dabei und dann werden Sie sehen können, was wir da machen können. Ist aber Wir sind jetzt in der Phase, wo das langsam Standard wird. Also wir hätten jetzt für jeden OP-Saal auch so eine Kamera zur Verfügung. Trotzdem müssen die Mitarbeiter noch das normale Laryngoskopieren erlernen. Gut, dann sind noch ein paar andere technische Geräte, die vorbereitet sind. Hinter den Kollegen steht ein Ultraschallgerät. Das Ultraschallgerät wird gebraucht, um Gefäßpunktionen durchzuführen unter Sicht. Wir werden für diese gefäßchirurgische Operation, die wir jetzt gleich begleiten, werden wir, wenn der Patient eingeschlafen ist, den Blutdruck im Gefäß messen, blutige Blutdruckmessung, und das Einbringen von dieser kleinen Messkanüle erfolgt dann mit dem Ultraschallgerät. Speziell ist dieser sogenannte Linearschallkopf, der macht extrem gute Bildqualität, ganz knapp unter der Haut, und da verlaufen die Nerven, die wir dann für diese Regionalanästhesien blockieren. Und wir können damit die Gefäße sehr schön darstellen, die wir dann punktieren. Das würden Sie aber dann in einigen Minuten auch im Einsatz sehen. Und das hier ist ein sogenannter Hockeystick, also Hockeyschläger. Das ist für Säuglinge und kleine Kinder gedacht. Die Kollegen nehmen es aber immer mehr auch gerne für Erwachsene, weil es ein sehr schönes Bild macht und weil es halt kleiner ist. Die Geräte hier sind optimiert für unsere Konstellation. Wir können über ein, zwei Knöpfe können wir direkt auf Notfalleinstellungen kommen, wo wir dann maximal unterstützt werden in Reanimationssituationen oder anderen kritischen Phasen.
Und jetzt piepst es hier schon.
Jetzt piepst es hier. Wir haben zwischenzeitlich das Monitoring am Patienten angebracht, damit wir unter sicheren Bedingungen in die Narkose einsteigen können, ist eigentlich weltweit eine Basisausstattung gängig. Wenn wir jetzt hier genauer hingucken, wir haben oben die grüne Linie. Das guckt aus wie in jeder guten Arztserie. Das ist das EKG von dem Patienten. Ich hatte mit dem Patienten gerade geredet. Er sagt, er ist ein bisschen aufgeregt. Das ist vernünftig, dass man ein bisschen aufgeregt ist vor der Operation. Und wir sehen das ja hier auch am EKG. Ist ein Tick schneller wie normal mit 90 Herzschlägen pro Minute. Es wird gleich anders werden, wenn er dann in Narkose ist. Die Linie drunter, diese blaue Linie, das ist die sogenannte Pulsoximetrie. Da können wir messen, wie gut die roten Blutkörperchen mit Sauerstoff aufgesättigt sind. Also das ist eine wichtige Information für uns, um abzuschätzen, dass der Patient mit der Atmung möglichst gut funktioniert. Und unten links der Blutdruck, nicht invasiv gemessen über diese Manschette.
Die man also so wie man das aus der Arztpraxis im Prinzip kennt, nur dass es hier halt automatisch immer wieder abläuft.
Hier wird es automatisch, wir können die Intervalle nochmal verändern, und über diese Manschette kriegen wir so die klassische Blutdruckmessung. Das ist das Standardmonitoring, und wenn ich das Piepen nicht höre, dann fühle ich mich nicht wohl. Umgekehrt, man hat es absolut im Unterbewusstsein, wenn sich da was an den Tönen ändert. Sie merken auch ein bisschen, dass der Ton wird dumpfer, wenn bestimmte Werte sich negativ verändern, und wird klarer, freundlicher, heller, wenn die Werte besser werden. Das ist so fürs Unterbewusstsein vom Anästhesie-Team ist das extrem wichtig. Also jeder von uns hört es, wenn die Werte schlecht sind, und dann guckt man auch hin. Dann schauen wir, unsere Narkosemaschine, die ist vorhin gecheckt worden, die Grundeinstellung, dass wir da sicher sind, die wird einmal in 24 Stunden, muss die Maschine runterfahren und einen kompletten Check durchlaufen, und nach jeder Narkose wird dann noch einmal eine andere Form von Geräteüberprüfung gemacht. Damit weiß ich, dass die Maschine von der Technik her funktioniert, und der Anästhesist geht aber hin und macht dann noch so aus Gewohnheit ganz einfache mechanische Tests. Mit dem, was ich jetzt mache, ich presse ein bisschen Sauerstoff in meinen Reservoirbeutel, habe ein Ventil zugemacht, und da sehe ich jetzt schon, dass das, was wirklich wichtig ist, absolut dicht ist. Das ist für mich als Menschen, der mit mechanischer Technik aufgewachsen ist, eigentlich das, was mich beruhigt. Ich weiß, der mechanische Teil von der Maschine funktioniert, und den digitalen Teil könnte ich schlimmstenfalls durch Handbeatmung ersetzen. Also die Maschine ist gut, mit der Maschine können wir jetzt sicher und gut für unseren Patienten die Narkose einleiten. Ich muss jetzt so ein paar Voreinstellungen an der Maschine machen, weil wir ja jetzt erstmal die Phase haben, dass unser Patient noch wach ist. Und da ziehe ich mir noch Handschuhe an. Decke schon vorbereitet worden. Das ist hier dieses durchsichtige Kunststoff. Wichtig ist, dass das durchsichtig ist, weil Sie können sich vorstellen, wenn das schwarz ist, also früher wurden die aus richtigem Plastik hergestellt, dann hat der Patient Angst bekommen, wenn er plötzlich eine schwarze Maske vors Gesicht kriegt. Heute ist Standard, dass die durchsichtig sind. Und Sie haben ein Luftpolster, damit es eben nicht allzu stark drückt. Die Maske bringen wir jetzt hier mit rüber. Bringen die an den Filter vom Beatmungsgerät an. Und dann werden wir den Patienten darauf vorbereiten. Ich würde Ihnen jetzt hier diese Maske vors Gesicht halten. Da kommt nur Sauerstoff raus. Es riecht ein bisschen nach Kunststoff. Ist aber nicht irgendwie, dass da Medikamente schon drin sind, sondern es ist wirklich reine Luft.
Okay.
Sie atmen durch Mund oder Nase, wie es für Sie angenehmer ist. Ich setze die recht dicht und stelle mir hier auch an der Maschine noch was ein. Sie machen mal 4-5 tiefe Atemzüge, dass wir die Lunge wirklich mit reinem Sauerstoff voll bekommen.
Das Ganze, was Sie da jetzt machen, das nennt sich Präoxygenierung. Wofür ist das?
Präoxygenierung an. Das hat den Sinn, dass wir die Lunge mit reinem Sauerstoff auffüllen. In der normalen Raumluft haben wir ja knapp 21% Sauerstoff. Also ein Fünftel der Raumluft ist Sauerstoff, der Rest ist Stickstoff. Und durch das Atmen von reinem Sauerstoff können wir jetzt in der Lunge unseres Patienten diese 80% Stickstoff durch reinen Sauerstoff ersetzen. Und dann ist es im Prinzip ganz einfacher Dreisatz. Wenn Sie mit den gängigen 20% Sauerstoff problemlos 2 bis 3 Minuten die Luft anhalten könnten, bevor Sie bewusstlos werden, können Sie sich vorstellen, wir haben 5-mal so viel Sauerstoff. Das heißt, wir haben 10 bis 12 Minuten Sicherheit, bis wir den Luftweg gesichert haben müssen.
Okay.
Ist also eine ganz wichtige Sicherheitsmaßnahme, die ich hier auch am Monitoring entsprechend
Man kann jetzt, glaube ich, hier auch schon sehen, also erstens hören wir, der Ton ist heller geworden und diese Sauerstoffsättigung, da waren eben 94%, da sind
wir
jetzt bei 100%.
Jetzt sind wir
also
bei 100,
mehr geht nicht mehr.
Ne? Mehr geht nicht mehr. Der Ton ist so, wie er für uns super ist. Ja, Pulsoximetrie ist eine wichtige Technik, um das zu überwachen. Noch wichtiger ist aber hier üben an dem Überwachungsteil vom Beatmungsgerät. Da habe ich die CO2-Kurve und die Sauerstoffkurve. Und darüber kann ich nochmal ganz genau hingucken, ob diese Präoxygenierung jetzt wirklich so ist, wie sie sein soll.
Okay, CO2 ist das, was man ausatmet.
CO2 ist das, was man ausatmet. Wir sehen also, dass der Patient wirklich schön Luft holt. Und hier diese unterste Linie, die weiße Linie, das ist der Sauerstoff in Einatmung und Ausatmung. Und wir sehen, er hat jetzt inzwischen knapp 70% von dem Stickstoff ausgetauscht. Wir warten noch ein bisschen und dann sind wir in einer sehr sicheren Region unterwegs. So, jetzt wollen wir ein bisschen Ruhe haben für den Patienten, weil wir müssen jetzt im Prinzip uns so ganz langsam aufs Einschlafen vorbereiten. Eine Frage, wo fahren Sie denn gerne in Urlaub hin?
In Urlaub, oder war schon ewig nicht mehr, aber ich war am Meer.
Am Meer, das ist ausgezeichnet. Gut, dann stellen wir uns jetzt mal vor, Sie sind irgendwo am Mittelmeer, Sie haben einen schönen Tag am Strand verbracht und jetzt sind wir so Richtung Sonnenuntergang unterwegs in einem Strandrestaurant. Als erstes gibt es einen Cocktail. Machen Sie mal 10 Sofender. Es kann jetzt ein bisschen warm werden, wie wenn man abends dann irgendwas Nettes trinkt.
Und das, was jetzt kommt, ist erstmal Schmerzmittel.
Das sind jetzt verschiedene Medikamente. Das war jetzt ein Schmerzmedikament. Es dauert jetzt 3 Minuten, bis das maximal wirksam wird. Das nächste Medikament ist ein Medikament, was gegen Übelkeit erbrechen ist. 4 Dexa. Dynastatis fertig. Kann rein.
Und auch das interessant. Ihr Kollege, der das jetzt alles macht, sagt auch jedes Mal an, was er gerade gemacht hat. Das hat ja was mit Sicherheit zu tun.
Richtig. Also es ist immer das Prinzip, der Anästhesist, die Anästhesistin sagt an und derjenige, der es verabreicht, wiederholt das, was er tut, damit Kommunikationsfehler halt ausgeschlossen werden können. So, also der Cocktail ist sozusagen schon gelandet, der Aperitif. Jetzt müssen wir uns so langsam aufs Abendessen vorbereiten. Sie denken ganz fest an ein wunderbares Abendessen mit Sonnenuntergang. Wir haben ein klitzekleines Problem. Sie haben sich am Strand nicht ordentlich eingecremt. Die Haut bitzelt so ein bisschen, jetzt wie so ganz leichter Sonnenbrand. Das stört uns aber nicht, weil der Tag war an sich toll. Sie kriegen jetzt 150 Propofol. Das kann ein kleines bisschen brennen, das Medikament, deshalb die Geschichte vom Sonnenbrand. Das passt dann ganz gut in die Geschichte, wie man dann abends am Strand einschläft. Sie werden jetzt innerhalb von 30 bis 60 Sekunden einschlafen. Denken Sie ganz fest an was Schönes. Vielleicht die Geschichte vom Strandrestaurant. Vor einem Jahr war eine Patientin, die hat vom Gänsebraten geträumt. Das war auch um den Martinstag so. Wie die dann wach geworden ist, hat sie gesagt, hat funktioniert. Also es hätte einen guten Gänsebraten gegeben.
Ja, was das Zeug macht, da reden wir nachher noch ein bisschen drüber.
Okay. So, jetzt warten wir in aller Ruhe ab, dass das Medikament anschlägt. Der Patient kann seine Augen schon zumachen, muss er nicht künstlich aufhalten. Wir gucken ein bisschen, wie er... Zwischenzeitlich haben wir hier ein bisschen die Intervalle von unserer Blutdruckmessung verändert, weil wir jetzt ganz eng dranbleiben wollen an dem Blutdruckverhalten. Und wir haben hier ein Medikament gestartet, was den Blutdruck unterstützt, weil durch die Narkosemedikamente senken wir den Blutdruck ab und hier oben läuft jetzt Noradrenalin drüber, was dagegen reguliert.
Dafür liegt der Arm auch ein bisschen auf der Seite der andere. Also an beiden Armen gibt es Zugänge, wo Medikamente rein gemacht werden.
Jetzt im Augenblick haben wir nur links zum Einleiten und rechts wird aber jetzt gleich noch was gemacht werden. So, jetzt schauen wir mal, ob er schläft.
Einmal streicheln
über die Lider. Wir können auch am Aufmachen. Okay, geben Sie noch mal 30 Propofol.
Und das weiß man, wenn man über die Lider streichelt, dann gibt es normalerweise einen Reflex. Und den haben wir jetzt hier nicht gesehen.
Ja, er war noch ein klitzekleines bisschen, deshalb haben wir es noch etwas vertieft. Jetzt setze ich die Beatmungsmaske dicht, dass ich wirklich Hand beatmen kann. Probiere aus, ob das funktioniert. Dazu schaue ich den Patienten auf den Brustkorb, ob der sich hebt. Immer wichtig, zuerst den Patienten angucken und danach gucke ich hier rechts auf meinen Monitor. Da ist die eine Linie, die zeigt mir, dass ich eine gute Beatmung habe. Und das ist jetzt die Möglichkeit, dass ich die Muskelrelaxierung geben lasse als Medikament. Da würden wir jetzt, weil ja die Niere ein bisschen eingeschränkt ist, nehmen wir eine Substanz, die dazu passt. Bitte Cisatracurium komplett.
Und warum beatmen Sie jetzt von Hand? Also das ist so ein grünlicher Beutel in der rechten Hand, mit dem quasi gepumpt wird. Warum machen Sie das jetzt?
Das mache ich, weil ich, solange ich den Patienten nicht intubiert habe, die beste Kontrolle über die Beatmung habe, wenn ich es mit der Hand mache. Ich spüre an dem Beutel genau, wie die Luft in den Patienten reingeht. Sie sehen, ich drücke den Beutel auch nur ganz wenig aus. Ich versuche dem jetzt so 300 Milliliter zukommen zu lassen. Ich kann, wenn ich will, da auch hingucken, wie viel wirklich reingeht. Und das müssen wir jetzt machen, etwa 2,5 bis 3 Minuten, bis dieses Muskelrelaxanz, so nennt sich das in der Fachsprache, voll wirksam ist. Dann ist die gesamte Muskulatur des Patienten gelähmt. Wir müssen ihn unbedingt beatmen können.
Ja, denn die Atmung funktioniert auch über den Muskel.
Genau, die Beatmung funktioniert über verschiedene Muskeln. Und diesen Zustand mit diesem Medikament kann ich nur herstellen, wenn der Patient in tiefer Narkose ist. Ansonsten ist es maximal unangenehm. Die Vorstellung mitzubekommen, dass man nicht Luft holen kann, wünscht man sich natürlich nicht. Wir haben hier rechts die Stoppuhr mitlaufen. Jetzt kommt die schlimme Zeit für den Chefarzt, weil ich muss jetzt 2 Minuten abwarten, bis das wirklich wirksam wird. Der Kollege hat jetzt hier gerade das Katecholamin, also das kreislaufunterstützende Medikament, ein bisschen erhöht, weil er jetzt mit dem Blutdruck abfällt, der Patient, wie es zu erwarten ist bei der Narkoseeinleitung. Die Zeit, bis wir mit der maschinellen Beatmung starten, ist abhängig von dem verwendeten Muskelrelaxanz. Das ist so zwischen 1,5 und 3 Minuten. Jetzt haben wir ein etwas langsameres Medikament, deshalb müssen wir 2,5, 3 Minuten warten.
Das Ganze ist ja ein Prozess, der dauert eine ganze Weile. Wenn Sie jetzt einen Notfall haben, wo es wirklich ganz dringend ist, wird das dann alles irgendwie hoppla hopp gemacht oder machen Sie dann was völlig anderes?
Ich kann das Ganze auch in 60 Sekunden machen. Das ist natürlich dann anders, da ist dann jetzt der Patientenkomfort nicht das Entscheidende, sondern die Sicherstellung, dass die Vitalfunktionen beim Patienten aufrechterhalten sind. Wenn ich im Rettungsdienst unterwegs bin, also gestern war ich mit dem Hubschrauber unterwegs, da läuft das sowieso anders. Da haben sie jetzt nicht wie jetzt 7, 8 Minuten, sondern da kann es sein, dass sie innerhalb von 60 Sekunden was tun wollen. Dann machen Sie die Reihenfolge anders, haben auch etwas weniger Monitoring, gegebenenfalls, wenn Sie wirklich unter Zeitdruck sind. Aber hier im Krankenhaus bei einem elektiven Eingriff, ja, da dauert seine Zeit. Und es soll halt auch so sein, dass der Patient möglichst entweder sich gar nicht erinnern kann oder an die Einschlafphase eine angenehme Erinnerung hat. Also für den Patienten ist nicht schön, wenn jetzt hier Hektik ist beim Einleiten. Umgekehrt, sobald er schläft, sollte man auch zügig arbeiten, auch um im Training zu bleiben, dass man die Sachen, die man dann tut, wirklich schnell machen kann. So, jetzt sind wir mit 3 Minuten rum. Wir können jetzt langsam an die Atemwegssicherung gehen. Da muss ich jetzt die Handbeatmung kurz beenden.
Und jetzt kommt dieses Laryngoskop zum Einsatz und dann wird dieser Schlauch da reingeschoben, dieser Tubus.
Genau, aber zunächst muss der Kopf des Patienten entsprechend gelagert werden. Ich sorge jetzt dafür, dass der Kopf erhöht liegt, mache dann den Mund maximal weit auf, damit ich den Mund des Patienten maximal weit auf, damit ich mein Instrument einführen kann. Und fürs Laryngoskop ist so eine lange Spatel vorne dran, mit dem kann ich die Zunge wegschieben. Da gibt es die Konvention, dass man die nach links oben wegschiebt. Und Sie können jetzt mit der Kamera ein bisschen zugucken, was ich mache. Ich schiebe die Zunge nach links weg und jetzt in der Tiefe sieht man die sogenannte Epiglottis, den Kehldeckel. Das guckt ein bisschen aus, ganz despektierlich gesagt, wie ein Klodeckel. Und den kann ich auch so anheben. Und wenn Sie jetzt sehen, ich betone die Spitze, und dann sehen Sie hier in der Mitte die Stimmbänder.
Ja.
Die Assistenz kann mir auch noch helfen und kann hier, wenn sie am Kehlkopf drückt, diese Stimmbänder noch ein bisschen freier legen. Und das ist der ideale Einblick. Ich sehe jetzt das komplette Stimmband, die vordere und hintere Kommissur, wenn Sie mal ein bisschen drücken. Das ist die vordere Kommissur, das ist die hintere Kommissur. Das sind hier links und rechts sind die Stellknorpel für die Stimmbänder. Also das ist jetzt ideal weit. So dass ich jetzt dort.
Und man sieht so was Weißliches mit einem Spalt dazwischen, das sind die Stimmbänder.
Der Spalt dazwischen, den will ich jetzt treffen mit dem Beatmungsschlauch. Und das Weiße, das sind die Stimmbänder. Sieht man hier wunderbar. Ja. Und dieses Muskelrelaxanz hat dafür gesorgt, dass diese Stimmbänder jetzt offen stehen, dass ich das Schwarze dazwischen sehe. Jetzt bringe ich den Tubus ein. Am Tubus, da können wir später nochmal drüber reden, ist vorne so ein Ballon dran. Ich schiebe den durch diese schwarze Öffnung durch, etwa 3 Zentimeter in die Luftröhre. Jetzt ist der Tubus ideal platziert und jetzt kann ich vorsichtig mein Laryngoskop aus dem Mund des Patienten entnehmen. Dann schalten wir das Gerät aus.
Und jetzt ging eine Spritze da dran?
Das ist für den Ballon, da ist Luft drin, um den Ballon am Ende von diesem Tubus, von diesem Beatmungsschlauch festzumachen, weil wir wollen ja im Prinzip eine Überdruckbeatmung anfangen. Und dann müssen wir verhindern, dass die Luft einfach, bevor sie die Lunge des Patienten erreicht und weit macht, einfach links und rechts an dem Beatmungsschlauch wieder rausfließt.
Also diesen Tubus muss man sich einfach vorstellen wie ein Plastikschlauch, der so leicht gebogen ist. Und vorne ist eben zusätzlich noch so eine Manschette dran, die dann aufgeblasen wird und abdichtet.
Genau. Jetzt ziehe ich meinen rechten Handschuh aus. Das ist aus Hygienegründen notwendig, weil ich jetzt an die Dinge ranlang und ich habe ja vorhin am Mund des Patienten gearbeitet, deshalb der Handschuh weg. Jetzt wird das Beatmungsgerät angeschlossen. Dann mache ich.
Also so ein System mit ein paar Schläuchen da dran.
System mit ein paar Schläuchen. Ich habe wieder diesen grünen Beutel, von dem Sie schon gesprochen haben, die Handbeatmung. Und jetzt kann ich gucken, ob ich den Patienten beatmen kann. Da gibt es etwas unsichere Zeichen. Ein sehr sicheres Zeichen ist hier die CO2-Kurve und Traditionalisten arbeiten auch mit dem Stethoskop. Das machen wir jetzt auch mal. Die Pflege hört den Patienten ab und meldet uns dann, ob der rechte und der Lungenflügel gleichmäßig mit Luft.
Seitengleich belüftet.
Okay, das heißt, der Tubus ist nicht zu tief drin. Haben wir jetzt natürlich mit dem Videoinstrument selber wunderbar sehen können. Aber traditionell macht man das dann mit dem Stethoskop. Jetzt wird der Tubus festgeklebt, damit er nicht während der Operation rausrutschen kann oder tiefer rutschen kann. Und dann bereiten wir so ein paar andere Maßnahmen vor. Ich kann jetzt meine Beatmungsmaschine ins Spiel bringen. Ich starte also den Beatmungsmodus, muss ein paar Einstellungen vornehmen. Das Atemzugvolumen. Ich reguliere den Beatmungsspitzendruck, den ich haben möchte. Kann das I-zu-E-Verhältnis einstellen, die Beatmungsfrequenz. werde jetzt den Frischgasfluss etwas reduzieren, weil jetzt sind wir in einer sicheren Situation, da brauchen wir nicht mehr 100% Sauerstoff und können auch weniger Frischgas verwenden. Ich drehe Narkosegas mit rein. Hier in dem Fall ist es Sevoflurane, das ist so ein gängiges Narkosemittel, was wir hier einsetzen. So, dann brauchen wir noch das sogenannte Ulmer Rad. Das Ulmer Rad dient dazu, dass ich meine Beatmungsschläuche so am Tisch fixieren kann, dass kein Zug auf diesen Tubus ist. Also Sie können sich vorstellen, wenn der Tubus jetzt rausrutscht, wäre für uns unerwünscht.
Dann hätten Sie ein
Problem. Würden wir dann lösen können, wir würden es ja feststellen durch unsere Überwachung, dadurch, dass wir hingucken, aber besser ist, wenn es uns gar nicht passiert.
Und das ist so ein Plastikrädchen mit ein paar Ritzen drin und da sind die Schläuche jetzt quasi einfach reingesteckt, damit die fest sitzen.
Die sitzen jetzt fest und wir können daneben auch noch andere Leitungen, die wir jetzt dann gleich anbringen, am Patienten anbringen. So, der Dr. Albrecht geht jetzt hin und wird dem Patienten einen zweiten Gefäßzugang legen und er wird noch die arterielle Blutdruckmessung etablieren. Dazu wird er das Ultraschallgerät verwenden, was wir da hinten bereitstehen haben.
Dr. Thilo Albrecht ist das jetzt.
Genau. Also bei solchen größeren Eingriffen kann es natürlich auch zu Blutverlusten kommen und dann muss man im gegebenen Fall schnell Flüssigkeit und gegebenenfalls auch Blut ersetzen. Deswegen ist es wichtig, dass man mehrere sichere Gefäßzugänge hat. Deswegen lege ich jetzt noch einen zweiten. Das machen wir im schlafenden Zustand. Einfach, damit der Patient das Bach nicht, den Diskomfort nicht erleben muss.
Wird ja auf den linken Arm geklopft.
Genau, wenn man da so ein bisschen drauf klopft, da kommen die Venen mehr zum Vorschein. Das mutet komisch an, hilft aber.
Je nach Venenstatus kann das einfach, manchmal aber auch herausfordernd sein.
Ich schaue parallel mal die großen Gefäße am Hals. Das wäre so die Rückzugsebene, wo wir auch ganz sicher große Gefäßzugänge schaffen könnten, um Medikamente zu geben. Wir nehmen jetzt auch ein bisschen den Druck weg vom Herrn Albrecht, indem ich Ihnen hier zwischenzeitlich das Ultraschallbild zeige. Hier sehen Sie ganz gut, das ist die Hauptschlagader, ist hier das Rote. Neben der Hauptschlagader die Vene, die das Blut vom Gehirn zurückführt. Das sind große Gefäße, die sind gut durchblutet. Und ich wäre mir jetzt sicher, dass ich dort oben problemlos auch einen zentralen Venenkatheter legen kann. Wir haben hier eine Gefäßoperation vor uns. Gefäßpatienten haben häufig relativ schlechte Venen, sodass wir darauf vorbereitet wären, dass wir jetzt hier am Hals noch diesen Katheter legen. Und wenn ich den Arm angucke hier, so würde ich sagen, es kann durchaus notwendig werden, weil das schaut wirklich nicht schön aus. Das ist schwierig. Wir gucken jetzt noch einmal, wenn der Herr Albrecht staut, ob er dann noch einmal was sieht. Ansonsten würde ich jetzt dann gleich das, was wir vorbereitet haben, machen, würde ich den zentralen Venenkatheter einbringen. Da ist noch was. So, Patient hat jetzt so den ersten Blutdruck-Dip, den wir mit diesem Katecholamin, mit dem herzunterstützenden Medikament, korrigieren mussten. Durch die Narkoseeinleitung hat er jetzt gut überstanden. Jetzt können wir anfangen, dieses Medikament ein bisschen zu reduzieren, weil wir wollen einen normalen Blutdruck haben, keinen erhöhten Blutdruck. Dann schauen wir mal, wie tief inzwischen die Narkose ist.
Okay.
Da brauche ich jetzt hier diese verschiedenen Informationen an der Maschine. Da gibt es einen Wert, der nennt sich MAC. Das ist die minimale alveoläre Konzentration. Ist natürlich jetzt für den Nicht-Anästhesisten nicht so spannend, aber der Wert ist jetzt 0,8.
Aber hat irgendwas mit der Lunge zu tun, ne? Die Alveolen sind diese Bläschen in der Lunge.
Bläschen in der Lunge und das ist die Information, wie viel Narkosegas jetzt im Augenblick in der Lunge unterwegs ist. Ich strebe an einen Wert so um die 1. Das ist altersspezifisch korrigiert und der ist noch 0,8. Das heißt, wir können, wie wir sagen im Slang, den Gastopf noch ein bisschen stärker aufdrehen. Machen wir von 3 auf 5, dass das Gas weiter anflutet, damit wir so auf 1, 1, 2 kommen.
Aber das heißt, das Ganze, was den Patienten jetzt zum Schlafen bringt, ist nicht mehr dieses Medikament, das Propofol, das eben gegeben worden ist, sondern das passiert tatsächlich über das Narkosegas.
Wir sind jetzt mit dem Narkosegas drin und führen die reine Hypnose, das am Schlafen halten, über das Gas. Wir haben immer eine Kombinationsanästhesie, das Opiat, Opioid, also das Schmerzmittel, das ist länger wirksam, das ist jetzt drin und diese Muskelrelaxierung. Die drei Elemente gehören bei uns immer dazu. Gut, zwischenzeitlich haben wir gesehen, haben wir die Gefäßpunktion an der rechten Hand, am rechten Unterarm erfolgreich hinbekommen, haben jetzt zwei große Gefäßzugänge. Und nachdem der Patient jetzt exzellent bei der Narkoseeinleitung mitgemacht hat, mit dem Blutdruck alles gemacht hat, wie es sein soll, Herzrhythmus ist super, haben jetzt eine 65er Herzfrequenz, also er war wirklich ein bisschen aufgeregt, wie wir vorher gesagt haben, kann ich mir jetzt die Anlage von dem zentralen Venenkatheter, ich kann es mir sparen und ich kann es dem Patienten ersparen, dass der da am Hals diesen Katheter bekommt. Wir haben aber schon mal geguckt, wenn es ein Problem gäbe, wäre der innerhalb von 3 Minuten dann auch positioniert.
Und dass man aufgeregt ist, ist ja durchaus nachvollziehbar. Ich meine, für Sie ist das täglich Brot, Sie machen jeden Tag nichts anderes, aber für Patienten, außerdem werden Sie auch nicht operiert.
Ich werde nicht operiert, ich habe das schon mehr als 2-mal gemacht, das heißt, ich bin routiniert. Ich denke, für die Patienten ist es schon wichtig, dass es so eine positive Aufgeregtheit gibt. Also wenn man so vollständig weggebeamt hier reinkommt, glaube ich, das passt auch nicht. Wir haben früher, noch vor 20 Jahren, haben wir die Patienten relativ stark mit Schlafmitteln vor der Operation, schon am Abend vor der Operation, am Morgen der Operation, ich sag mal, abgeschossen. Das macht man eigentlich nicht mehr, sondern wir versuchen die Patienten zwar angstfrei, aber durchaus richtig wach in den OP zu bekommen. Dann kann der Patient auch mitbestimmen, was gemacht wird und hat sicherlich mehr das Gefühl, dass er nicht nur fremdbestimmt ist, sondern auch seine Wünsche äußern kann. Mir ist es zu kalt, mir ist es zu warm. Das sind ja Dinge, auf die können wir eingehen, solange der Patient noch wach ist.
Aber de facto gibt der Patient natürlich jegliche Kontrolle an den Anästhesisten ab. Das heißt, da muss irgendwo auch ein Vertrauen bestehen.
Das ist klar. Also wir sind jetzt ausschließlich dafür da, während der Operation auf unseren Patienten aufzupassen, sicherzustellen, dass die Vitalfunktionen funktionieren, aufzupassen, ob irgendwas aus dem Ruder läuft, gegenzusteuern. Ja, ich denke, das Vertrauensverhältnis ist natürlich in so einer modernen Medizin gar nicht so einfach aufzubauen. Also wie ich angefangen habe, habe ich am Vortag meine Patienten selber prämediziert. Man hat sich gekannt. Ich konnte früh eigentlich immer sagen, guten Morgen. Wir haben ja gestern schon miteinander geredet. Das ist jetzt heute in Zeiten von Arbeitszeitgesetzgebung, Schichtarbeit, sonst was so nicht mehr möglich. Die Patienten werden aufgeklärt, kommen dann am nächsten Tag in den OP und ja, man stellt sich dann eben vor, wir haben das jetzt vorhin auch gemacht, Sie haben es ja gesehen, ich bin dann nochmal ohne Mundschutz zum Patienten gegangen in der Vorbereitungsphase, habe mein Gesicht gezeigt, habe gesagt, wer ich bin, wie ich heiße, 2-3 Sätze irgendwie mit dem Patienten wechseln. Ich habe den Eindruck, die Leute können auf die Art und Weise durchaus Vertrauen zu uns haben. Wir kriegen eigentlich auch interessanterweise immer viel positives Feedback, obwohl ich mir manchmal denke, es dürfte ruhig wieder ein bisschen persönlicher werden in der Medizin.
So, jetzt ist das Ultraschall im Einsatz am rechten Arm.
Das kann er am besten selber erklären, ja. Herr Albrecht, was er da macht.
Dann gehe ich mal ein bisschen näher an den
Mann. Wir legen jetzt eine Kanüle in die Arteria radialis. Das ist eine Arterie, die quasi die Hand versorgt, worüber wir kontinuierlich den Blutdruck messen können und einfach schneller mitbekommen, sollten da irgendwelche Instabilitäten auftreten. Um quasi die Rate an Fehlfunktionen zu vermindern und auch um umliegende Gewebestrukturen, Nerven und so weiter zu schonen, machen wir das mittlerweile eigentlich immer ultraschallgestützt. Gerade bei den gefäßchirurgischen Patienten, die haben oft verkalkte Gefäße, ist das sowieso nochmal ein bisschen schwieriger. Ich habe mit die,
ja? Ja, und Sie haben gesagt, das geht in eine Arterie. Das ist ja ein Unterschied zu dem, was man beim Hausarzt kennt, wenn man Blut entnommen bekommt. Das kommt aus der Vene und eben, das war auch die Vene. Warum jetzt in die Arterie?
Genau, weil der arterielle Druck, der ist, der uns interessiert, den wir messen wollen, der dann auch letztendlich für die Durchblutung der Organe quasi verantwortlich ist und den müssen wir aufrechterhalten und dafür müssen wir natürlich erstmal messen.
Gut. Das ist nicht so eine triviale Aktion wie Blutentnahme beim Hausarzt.
Nee, die Punktion ist ein bisschen schwieriger und auch das Komplikationsrisiko ist natürlich ein bisschen höher. Ja? Im schlimmsten Fall verletzt man die Arterie so, dass die Durchblutung nicht mehr gewährleistet ist und dann bekommt die Hand halt zu wenig Blut und nimmt Schaden. Kannst du mir noch einmal sprühen für die Impedanz, bitte? Genau, ich stelle mir die Arterie jetzt mit dem Ultraschallgerät im Längsschnitt da. Da sieht man jetzt die Nadel ins Bild kommen und damit versuche ich jetzt in die Arterie rein zu kommen.
Das sieht man ja wirklich wunderbar, das kann man sogar als Laie erkennen.
Ja.
Also natürlich nur, wenn Sie die Stelle gefunden haben.
Genau. Vorführeffekt. Aber scheinbar hat sich die Spitze von dem Schlauch so ein bisschen umgeschlagen, weshalb ich den nicht richtig vorschieben kann. Da muss ich nochmal punktieren.
Hier oben schon mal so ein bisschen die Narkose komplettieren. Wir haben ja jetzt mit 4-5 Medikamenten gearbeitet. Jetzt haben wir die Narkoseeinleitung hinter uns, beginnen hier stabil zu werden, was die Narkoseaufrechterhaltung angeht, und ergänzen jetzt um weitere Medikamente. Ich habe gerade ein zweites Schmerzmedikament noch gegeben für die Zeit nach der Operation. Ist schon das dritte Schmerzmedikament, was der Patient jetzt insgesamt bekommen hat, bevor ihm überhaupt jemand wehtut. Wir geben jetzt ein Antibiotikum rein, was in die perioperative Antibiotikaprophylaxe dazugehört. Das ist so ein mittelstarkes Antibiotikum, was vor allen Dingen verhindert, dass irgendwelche Hautverunreinigungen dazu beitragen, dass da noch einmal in den Körper des Patienten was reinkäme, dass eine Entzündung entsteht. Er wird natürlich jetzt dann gleich von der OP-Pflege und vom Operateur steril, also erstmal desinfiziert die Haut und dann steril abgedeckt. Aber diese Antibiotikaprophylaxe ist bei bestimmten Eingriffen trotzdem was noch dazugehört, um das Risiko noch weiter zu vermindern. Das sind alles so Sachen, die man jetzt perioperativ als Anästhesist auch noch machen muss. Und was wir jetzt auch noch brauchen, ist, dass wir schauen wollen, dass wir die Narkosetiefe noch einmal mit einer anderen Technik überwachen. Dazu kleben wir jetzt gleich eine Elektrode auf die Stirn des Patienten und können dann noch Hirnströme bei dem Patienten ableiten und sehen, wie tief der Patient schläft. Das hat die Aufgabe, dass ich die Narkose nicht zu tief und nicht zu flach fahre. Und es verhindert bei den Patienten, gibt einzelne Patienten, die Angst davor haben, dass sie während der Operation aufwachen würden. Das können wir damit eigentlich ganz...
Ja genau, das ist eine Frage, die ich auch stellen wollte. Das ist ja was viele Leute bewegt. Kriege ich da wirklich nichts mit? Und da liest man ja auch mal in der Bildzeitung so eine Horrorstory. Jemand ist während der Narkose aufgewacht. Passiert sowas wirklich mal?
Also wir müssen erst einmal überlegen, um welche Operationen geht es. Es gibt eine Operation, wo das relativ häufig ist, wenn sie in Vollnarkose überhaupt gemacht wird. Das ist der Kaiserschnitt. Warum ist es da relativ häufig, dass die Damen sich an die ersten 2-3 Minuten erinnern? Weil wir eine absichtlich extrem flache Narkose machen, um sicherzustellen, dass das Kind keine Narkosemedikamente über die Plazenta aufnimmt. Das heißt, der Kaiserschnitt in Vollnarkose ist eine OP, wo das etwas häufiger auftreten kann, dass die Patientin sich an die ersten Minuten erinnert. Damen für Kaiserschnitt werden immer darüber aufgeklärt, dass das sein kann. Es wird ihnen erklärt, dass das für das Wohl des Kindes ist. Und wir versuchen Kaiserschnitte überwiegend in Regionalanästhesie zu machen, wo die Patientin am Rücken eine Spritze bekommt, dass der Schmerz vollständig ausgeschaltet ist, die Dame aber wach ist, weil sie dann auch das Baby, wenn es rausgeholt worden ist aus dem Mutterleib, unmittelbar gezeigt bekommt und wir das sogenannte Bonding machen können, wo dann das Baby bei der Mutter an der Brust liegt, dass da unmittelbar eine Mutter-Baby-Beziehung aufgebaut werden kann.
Das ist die Periduralanästhesie oder die Spinalanästhesie?
Das ist in dem Fall die Spinalanästhesie bei uns im Haus beim Kaiserschnitt, kann man auch im Peridural machen. Wie gesagt, wenn ein Kaiserschnitt in Allgemeinanästhesie erfolgen muss, hat der ein etwas erhöhtes Risiko für Awareness, also Wachheitszustände während der Operation. Bei den Allgemeinanästhesien im OP hier ist die Rate extrem niedrig. Sie ist vor allen Dingen dann niedrig, wenn wir wie jetzt hier eine Anästhesie fahren, die auch mit Narkosegasen arbeitet. Eine reine intravenöse Anästhesie, wo man nur über Spritzenpumpen arbeitet und kein Gas hat, was für Gleichmäßigkeit von diesem Betäubungszustand sorgt, hat man ein etwas erhöhtes Risiko für sogenannte Awareness-Zustände. Und um das auszuschließen, gibt es dann die Möglichkeit, dass man zum Beispiel dieses EEG ableitet. Wir machen das bei uns im Haus bei sehr vielen Patienten, weil es einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit ergibt. Sie sehen, das sind so fertige Elektroden. Die müssen auch nicht in die Kopfhaut rein gepiekst werden, sondern die sind einfach aufgeklebt. Und es wird jetzt dann gleich mit einem Modul verbunden, damit wir dann da entsprechend Werte bekommen. Und dann können wir gucken, ich sage immer, man kann dem Patienten beim Denken zuschauen. Es ist so, dass wir das EEG sehen. also das Elektroenzephalogramm, die elektrische Aktivität des Gehirns. Und die Technik verrechnet uns das dann auch noch parallel dazu in einen Wert zwischen 0 und 100. 100 ist der Wert, den wir beide jetzt hoffentlich, jeder von uns hätte. Eine Narkose hat einen deutlich niedrigeren Wert. Wenn wir so unter 70 sind, 60, 70, dann sagen wir, die Narkose ist tief genug. Wir wollen aber auch die Narkose nicht zu tief machen.
Schwierig.
Der ist zu verkalken, ich bin nicht durch.
Gut, pass auf, dann lassen wir das so.
Ja.
Das ist von der OP überschaubar. Dann machen wir das mit nicht-invasiver Blutdruckmessung.
Ja.
Das gehört auch immer dazu, dass man das, was man tut, immer hinterfragen muss, ob es jetzt wirklich der Situation angemessen ist. Ich wollte eigentlich gerne den Blutdruck im Gefäß messen können, also diese Arterie legen. Jetzt ist es ein Gefäßpatient mit sehr verkalkten Gefäßen. Wir haben jetzt beim Punktieren wiederholt gesehen, dass man zwar ins Gefäß reinkommt, aber dann das verkalkte Gefäß praktisch eingerissen ist. Der Patient kriegt dann so kleine Hämatome unter der Haut. Und ich habe jetzt gerade für mich geguckt, der Patient ist absolut kreislaufstabil. Ich habe 100% gutes Gefühl, was jetzt hier die Narkoseführung angeht. Der Eingriff ist von der Größe her überschaubar. Wir haben exzellente Operateure. Man muss aufpassen, dass man sich jetzt nicht in irgendwas verrennt. Der Mensch braucht keine Arterie, der Mensch braucht Kreislauf und ich muss ihn überwachen können. Und ich kann mit der normalen Manschette das fast genauso gut machen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn der Patient kritischer ist, auch an anderen Stellen noch mal eine Arterie zu legen. Für die OP habe ich mich jetzt gerade entschieden, wird es auch ohne funktionieren. Wir machen jetzt gerade noch einen kleinen Verband an die Stelle, wo wir die zwei Punktionen hatten, wo die Kanüle nicht vorschiebbar war. Wir haben zwei periphere Venenverweihkanülen, wo wir jederzeit Volumen ersetzen können. Wir haben stabile Kreislaufverhältnisse, wir würden jetzt so in die OP einsteigen. Operateure sind jetzt auch schon die ganze Zeit da, haben uns Gott sei Dank aus der Ferne beobachtet. Und wir
stehen schon da und denken, jetzt können genau, die mal aufhören zu quatschen.
Genau, das ist der Punkt. Wir übergeben jetzt dem Patienten ans operative Team und die können jetzt endlich das machen, was sie eigentlich schon vor 15 Minuten gemacht hätten, wenn wir jetzt nicht heute den besonderen Tag hätten. Hier sehen Sie, dass wir diese Überwachung jetzt angebracht haben. Wir haben jetzt die Sensoren überprüft. Können das Bild zumachen und diese lila Linie ist jetzt das Roh-EEG, also das rohe Elektroenzephalogramm von unserem Patienten. Und ich hatte Ihnen vorhin gesagt, hier gibt es einfach so eine Zahl, das ist jetzt die 34. 0 ist das allertiefste Narkosestadium, was man sich vorstellen kann. 100, wie gesagt, wir beide wach und wir streben an, dass die Patienten so zwischen 30, 40 und 60, 70 irgendwo unterwegs sind. Und da pendeln wir uns jetzt hin. Das sieht jetzt schon mal ganz brauchbar aus. Und jetzt wird der Arm noch gelagert, damit es dazu keinen Lagerungsschäden kommt, wo irgendwelche Nerven praktisch an harten Gegenständen liegen könnten und dann irgendwie erlahmen würden. Weil wir ja die gesamte willkürliche Muskulatur, die das bei uns, wenn wir normalen Nachtschlaf haben, verhindern, dass man so einen Nervenschaden zu Hause im Bett bekommt. Hier müssen wir gesondert auf den Patienten aufpassen. Und sobald er den Arm gelagert hat, startet er dann die normale Blutdruckmessung wieder, der Herr Albrecht.
Die Operation kann also beginnen. Während die Chirurgen arbeiten, überwacht der Anästhesist den Patienten und hat dabei Zeit, ein bisschen darüber zu reden, was das nun genau für Medikamente und für Gase sind, die da verwendet worden sind und im Laufe der weiteren Narkose noch verwendet werden. Da werden wir auch mit Vorurteilen aus alten Zeiten aufräumen, von wegen Äther und Lachgas. Und wir sprechen über die Angst, die viele Leute haben, nach einer Narkose nicht mehr wach zu werden. Das und mehr dann in der zweiten Folge von Stethoskop zum Thema Narkose. Sie kommt in rund 2 Wochen und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.